Herr Friedrich, wie viele Männer wenden sich denn an Sie?
Also insbesondere nach der Teilmobilmachung im September letzten Jahres hatten wir wirklich hunderte von Anrufen, insbesondere von russischen Verweigerern, von Verwandten und Bekannten. Aber auch seitdem reißt der Strom der Anrufe nicht ab. Und zwar bekommen wir tatsächlich Anrufe von allen Seiten, von ukrainischen Verwandten, Bekannten, von russischen Verwandten und Bekannten, auch von belarussischen Verweigerern, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen angesichts des Krieges und weil für die Verweigerer klar ist, dass sie an diesem Krieg nicht teilnehmen wollen.
Schauen wir erstmal auf die ukrainischen Kriegsdienstverweigerer. Den Kriegsdienst zu verweigern ist ein Menschenrecht, beschlossen 1987 von der UN-Vollversammlung. Trotzdem ist es nicht so einfach zu sagen, nein, ich mache da nicht mit. Es steht schnell der Vorwurf im Raum, feige zu sein oder das Vaterland zu verraten. Ist das der Grund, warum wir so wenig über ukrainische Kriegsdienstverweigerer hören?
Ja, in der Ukraine ist es so, dass sie mit der Generalmobilmachung im Februar letzten Jahres auch das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ausgesetzt haben. Das heißt, es gibt es in der Ukraine derzeit nicht. Und wir wissen von etwa 6 oder 7 Fällen. Das bedeutet, dass Kriegsdienstverweigerer tatsächlich vor Gericht gestellt werden, verurteilt werden oder dass Kriegsdienstverweigerer direkt ins Militär gebracht werden und möglicherweise auch an die Front. Und ich denke, zusammen mit der Vorstellung, das ist ja doch ein Verteidigungskrieg. Ja, es ist ein Verteidigungskrieg, aber auch mit der Idee, wir müssen uns militärisch verteidigen, trauen sich ganz, ganz wenig ukrainische Männer an die Öffentlichkeit und verschweigen es eher, dass sie da nicht mitmachen. Insgesamt sind es aber doch ganz schön viele, denn nach unserer Schätzung sind 175.000 militärdienstpflichtige Männer aus der Ukraine nach Westeuropa gekommen, wo sie wie alle anderen auch derzeit einen befristeten humanitären Aufenthalt haben. Aber es droht ihnen, wenn sie zurückkehren müssen, immer die mögliche Rekrutierung. Es droht ihnen dann, wenn sie verweigern, auch eine Verurteilung.
Sie haben gesagt, Sie beraten diese Menschen auch, die bei Ihnen anrufen. Was raten Sie denen?
Ja, es gibt in der Ukraine tatsächlich die ukrainische pazifistische Bewegung, die sehr aktiv ist und versucht, die Kriegsdienstverweigerer zu vertreten in den Verfahren. Es gibt viel Öffentlichkeitsarbeit dazu. Es gibt den Versuch über die UN und auch über den Europarat, sich für die Kriegsdienstverweigerer einzusetzen, weil in der Tat Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das festgestellt. Und die Ukraine muss sich auch daran halten, tut es aber nicht. Und insofern wird versucht, über die internationalen Gremien, internationalen Zusammenhänge da Druck auszuüben, dass sich da etwas ändert. Hier in Deutschland, für die Leute, die hier sind, ist es akut nicht wirklich ein Problem. Aber wir müssen sehen, was können wir denn machen, wenn der befristete humanitäre Aufenthalt auslaufen wird.
Für russische Kriegsdienstverweigerer oder belarussische ist die Situation noch mal eine andere. Welche Probleme haben die?
Naja, wir haben zum einen das Problem, aus dem Land rauszukommen. Denn mit der möglichen digitalen Rekrutierung in Russland ist es zum Beispiel so, dass diejenigen, die da rekrutiert werden, und das läuft dann einfach über eine Website, wo praktisch alle Bürger Russlands registriert sind, da ist es die Ausreise verboten. Und dann haben sie das Problem, dass sie möglicherweise in einem Land sind, wo sie keinen wirklich sicheren Aufenthalt haben, wie in Kasachstan oder Türkei, wo sie nur 3 Monate bleiben können. Viele versuchen, nach Westeuropa zu kommen, erhalten aber kein Visum. Wenn sie es dann doch hierher schaffen, hierher nach Deutschland, dann sehen sie sich der Schwierigkeit ausgesetzt, dass ihr Asylantrag, den sie da möglicherweise stellen, ganz oft abgelehnt wird, dass gerade die Militärdienstentziehung und die Kriegsdienstverweigerung nicht als Asylgrund gesehen wird. Und deswegen setzen wir uns für diese Menschen ein, weil wir sagen, Kriegsdienstverweigerung ist nicht nur ein Menschenrecht, sondern es ist eben auch eine Form des Widerstandes gegen den Krieg. Und gerade bei Russland ist das ja so offensichtlich. Es ist ein völkerrechtswidriger Krieg und diese Leute, die sich dagegen wehren, die ganz persönlich hohe Risiken auf sich nehmen, damit sie da nicht dran teilnehmen müssen, die brauchen doch unsere Unterstützung. Deswegen sind wir heute zum Beispiel in Berlin vor der Europäischen Kommission und setzen uns dafür ein, dass die einen asylrechtlichen Schutz bekommen.
Sehen Sie denn eine Chance dafür, dass in Ländern Europas ein genereller Anspruch auf Asyl für russische Kriegsdienstverweigerer durchzusetzen ist?
Na, es ist natürlich eine politische Frage und es wird schwierig sein. Das Problem ist in der Tat, dass es viele verschiedene Äußerungen von Politiker, Politikerinnen gibt, dass diese Menschen unterstützt werden sollen. Das aber in den Asylentscheidungen, die wir bisher kennen, das ganz selten der Fall ist, dass Militärdienstentzieher, also Leute, die sich rechtzeitig den Rekrutierungen entziehen, dass die abgelehnt werden. Dass anderen gesagt wird, ja, du kannst doch in Russland den Kriegsdienst verweigern, aber dass da möglicherweise eine Rekrutierung droht, welche Gefahren ihnen da drohen, dass sie da in den Krieg geschickt werden können, das wird da völlig außer Acht gelassen und ich denke, daran muss sich auch etwas ändern.